From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Aus dem kleinen Saal des Konferenzzentrums am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 190. Herbst-Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday afternoon.
Wir begrüßen Sie zur Sonntagnachmittagsversammlung der 190. Herbst-Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der bei der Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße den Mitgliedern der Kirche und den Freunden überall, die an der Konferenz teilnehmen. Für die vorab aufgezeichnete Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung verschiedener Dirigenten und Organisten. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied O Ringe um Wahrheit. Danach spricht Elder Paul V. Johnson von den 70ern das Anfangsgebet.
Our dear Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, wir verneigen uns voller Dank vor dir zu Beginn dieser letzten Versammlung dieser Generalkonferenz. Wir sind dir dankbar, Vater, für deinen Sohn Jesus Christus und für sein Sühnopfer. Wir danken dir dafür, dass wir den Botschaften lauschen können, und wir beten gemeinsam mit den anderen Menschen auf der ganzen Welt, zugunsten der Menschen, die leiden, und vor allem zugunsten derjenigen, die eifrig danach streben, dem Leiden ein Ende zu setzen. Wir bitten dich, dass dein Geist bei denen sei, die heute sprechen, und dass wir unser Herz und unseren Sinn öffnen und dass der Geist uns von der Wahrhaftigkeit dessen Zeugnis gibt, was wir hören. Wir bemühen uns dann, unseren Willen deinem auszurichten. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now favor us with softly and tenderly.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Softly and Tenderly. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Präsident Henry B. Eyring, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Ihm folgen Elder Jeremy R. Yagi von den 70ern und Elder Gary E. Stevenson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Danach spricht Bruder Milton Camargo, erster Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule, zu uns.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich hoffe, dass ich Ihnen Mut schenken kann für die Zeiten, in denen das Leben besonders schwierig und unsicher erscheint. Bei einigen von Ihnen ist das jetzt im Augenblick der Fall. Und wenn nicht, so werden solche Zeiten noch kommen. Das ist keine pessimistische Sichtweise. Sie ist realistisch, ja, sogar optimistisch, angesichts der Absicht, mit der Gott diese Welt erschaffen hat. Seine Absicht war, seinen Kindern die Gelegenheit zu geben, zu zeigen, dass sie willens und fähig sind, das Richtige zu wählen, wenn es schwierig ist. Auf diese Weise würde sich ihr Wesen wandeln und sie könnten mehr wie Gott werden. Er wusste, dass für unerschütterlicher Glaube an ihn, dass das für unerschütterlichen Glauben an ihn erforderlich ist. Viel von dem, was ich weiß, habe ich von meiner Familie gelernt. Als ich etwa 8 Jahre alt war, bat meine kluge Mutter meinen Bruder und mich, ihr im Garten hinterm Haus beim Unkrautjäten zu helfen. Das hört sich nicht so schlimm an, aber wir wohnten in New Jersey, wo es oft regnete. Wir hatten festen Lehmboden. Das Unkraut wuchs schneller als das Gemüse. Ich weiß noch, wie geknickt ich war, wenn ich abgerissene Unkrautstängel in der Hand hielt und die Wurzeln noch immer fest im Boden steckten. Meine Mutter und mein Bruder waren in ihren Reihen schon viel weiter. Je mehr ich mich anstrengte, desto größer wurde mein Abstand zu ihnen. Das ist zu schwer, rief ich. Doch anstatt mich zu bemitleiden, sagte meine Mutter lächelnd, ach, Herr, natürlich ist es schwer. Das muss so sein. Das Leben ist ja eine Prüfung. In diesem Augenblick wusste ich, dass ihre Worte stimmten und dass dies auch mein ganzes Leben lang so sein würde. Warum meine Mutter dabei liebevoll gelächelt hatte, wurde mir Jahre später klar, als ich las, was der Vater im Himmel und sein geliebter Sohn darüber sagten, mit welcher Absicht sie diese Welt erschaffen und Geistkindern die Gelegenheit zu einem irdischen Leben gegeben hatten. Und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der Herr ihr Gott ihnen gebietet. Und diejenigen, die sich ihren ersten Stand bewahren, werden hinzugefügt bekommen. Und diejenigen, die sich ihren ersten Stand nicht bewahren, werden keine Herrlichkeit im selben Reich mit denen haben, die sich ihren ersten Stand bewahren. Und diejenigen, die sich ihren zweiten Stand bewahren, werden Herrlichkeit auf ihr Haupt hinzugefügt bekommen, für immer und immer. Wir alle haben das Angebot angenommen, uns prüfen zu lassen und zu beweisen, dass wir uns dafür entscheiden würden, die Gebote Gottes zu halten, wenn wir nicht mehr in der Gegenwart unseres himmlischen Vaters sind. Doch selbst nach einem so liebevollen Angebot von unserem Vater im Himmel überzeugte Luzifer, ein Drittel der Geistkinder ihm zu folgen und den Plan des Vaters für unser Wachstum und ewiges Glück zu verwerfen. Wegen seiner Auflehnung wurde der Satan mitsamt seinen Anhängern ausgestoßen. Und jetzt versucht er, so viele wie möglich dazu zu bringen, sich in diesem irdischen Leben von Gott abzuwenden. Diejenigen von uns, die den Plan Gottes annahmen, taten dies, weil sie Glauben an Jesus Christus hatten, der angeboten hatte, unser Erretter und Erlöser zu werden. Damals müssen wir überzeugt gewesen sein, dass die Macht des Guten, welche irdischen Schwächen wir auch haben mögen und welche bösen Mächte auch gegen uns streiten mögen, immer unendlich viel größer sein würde. Der Vater im Himmel und Jesus Christus kennen und lieben sie. Beide möchten, dass sie zu ihnen zurückkehren und so wie sie werden. Ihr Erfolg ist auch der Erfolg Gottes und Jesu. Sicher haben sie gespürt, wie der Heilige Geist diese Liebe bestätigt hat, als sie folgende Worte gelesen oder gehört haben. Zitat, denn siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Gott hat die Macht, unseren Weg leichter zu machen. Er speiste die Kinder Israel mit Manna, während sie zum verheißenen Land zogen. Im Laufe seines irdischen Wirkens heilte der Herr die Kranken, weckte Tote auf und beruhigte die See. Nach seiner Auferstehung öffnete er den Gebundenen das Gefängnis. Und doch musste der Prophet Joseph Smith, einer der größten Propheten Gottes, im Gefängnis leiden und den lehrreichen Satz anhören, von dem wir alle profitieren und den wir in unseren wiederkehrenden Glaubensprüfungen brauchen. Zitat: Und wenn du in die Grube geworfen werden oder Mördern in die Hände fallen solltest und das Todesurteil über dich gesprochen werden sollte, wenn du in die Tiefe gestürzt wirst, wenn die brausende See sich gegen dich verschwört, wenn wütende Winde deine Feinde werden, wenn sich am Himmel Finsternis zusammenzieht und alle Elemente sich verbünden, um den Weg zu versperren, und vor allem, wenn die Hölle selbst ihren Rachen weit aufreißt nach dir, dann wisse, mein Sohn, dass dies alles dir Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird. Ende des Zitats. Sie fragen sich vielleicht zu Recht, weshalb ein liebender und allmächtiger Gott zulässt, dass unsere Prüfungen hier auf Erden so schwer sind. Das tut er, weil er weiß, dass wir geistig an Reinheit und Format zunehmen müssen, um als Familie für immer bei ihm leben zu können. Um dies zu ermöglichen, gab uns der Vater im Himmel einen Erretter und das Recht, uns selbst durch Glauben dafür zu entscheiden, die Gebote Gottes zu halten und umzukehren und auf diese Weise zu ihm zu kommen. Der Plan des Glücklichseins, den unser Vater für uns hat, zielt im Kern darauf ab, dass wir immer mehr wie sein geliebter Sohn Jesus Christus werden. Das Beispiel des Erretters ist bei allem unser bester Ratgeber. Selbst er musste sich beweisen. Er harrte für alle Kinder des Vaters im Himmel aus und zahlte den Preis für all unsere Sünden. Er spürte das Leid aller, die auf Erden gelebt haben und noch hier leben werden. Wenn Sie sich fragen, wie viel Schmerz Sie ertragen können, denken Sie an ihn. Er hat durchlitten, was Sie erleiden, damit er weiß, wie er Sie emporheben kann. Vielleicht nimmt er Ihnen die Last nicht ab, aber er wird Ihnen Kraft, Trost und Hoffnung geben. Er kennt den Weg. Er hat den bitteren Kelch getrunken. Er hat das Leid aller Menschen auf sich genommen. Sie werden von einem liebevollen Erretter gestärkt und getröstet. Er weiß, wie er Ihnen beistehen kann, ganz gleich, was Ihnen widerfährt. Alma hat gesagt, Zitat, und er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden. Und dies, damit sich das Wort erfülle, das da sagt, er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen. Und er wird den Tod auf sich nehmen, auf dass er die Bande des Todes löse, die sein Volk binden. Und er wird dessen Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, gemäß dem Fleische, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Ende des Zitats. Der Herr wird Ihnen unter anderem dadurch beistehen, dass er Sie bittet, an ihn zu denken und zu ihm zu kommen. Er hat uns ermuntert, Zitat, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Und wie kommen sie zu ihm? Sie weiden sich an seinem Wort, üben Glauben zur Umkehr aus, entscheiden sich von einem bevollmächtigten Diener Jesu, sich taufen und konfirmieren zu lassen, und dann halten sie die Bündnisse, die sie mit Gott eingegangen sind. Er sendet den Heiligen Geist, der sie begleiten, trösten und führen soll. Wenn sie so leben, dass sie der Gabe des Heiligen Geistes würdig sind, kann der Herr sie dorthin führen, wo es sicher ist, selbst wenn sie den Weg nicht erkennen können. Ich habe es oft erlebt, dass er mir nur die nächsten ein, zwei Schritte gezeigt hat. Nur selten hat er mir einen kurzen Blick auf die ferne Zukunft gewährt. Doch diese wenigen kurzen Blicke bestimmen, wie ich mich Tag für Tag entscheide. Der Herr hat erklärt, Zitat, mit euren natürlichen Augen könnt ihr zur gegenwärtigen Zeit die Absicht eures Gottes in Bezug auf das, was später noch geschehen wird, nicht sehen. Auch nicht die Herrlichkeit, die viel Drangsal folgen wird. Denn nach viel Drangsal kommen die Segnungen. Ende des Zitats. Die größte Segnung, die wir erhalten, wenn wir in Bedrängnissen unseren Bündnissen treu bleiben, ist eine Wandlung unseres Wesens. Wenn wir beschließen, eingegangene Bündnisse zu halten, können die Macht Jesu Christi und die Segnungen seines Sühnopfers in uns wirken. Unser Herz kann erweicht werden, sodass wir Liebe spüren, vergeben und andere einladen, zum Erretter zu kommen. Unser Vertrauen in den Herrn nimmt zu, unsere Ängste nehmen ab. Aber auch wenn uns solche Segnungen aufgrund von Bedrängnissen verheißen sind, wünschen wir uns keine Bedrängnisse herbei. Das irdische Leben bietet uns ausreichend Gelegenheiten, uns zu bewähren und Prüfungen zu bestehen, die schwer genug sind, dass wir immer mehr wie der Erretter und der Vater im Himmel werden. Außerdem müssen wir die Bedrängnisse anderer wahrnehmen und versuchen, ihnen zu helfen. Das ist ganz besonders schwer, wenn wir gerade selbst hart auf die Probe gestellt werden. Doch wir werden feststellen, wenn wir die Last eines anderen leichter machen, und sei es nur ein wenig, wird unser Rücken gestärkt und wir erahnen ein Licht in der Dunkelheit. Darin ist uns der Herr ein großes Vorbild. Als er auf Golgatha am Kreuz hing und schon so viel Schmerz erlitten hatte, dass er längst gestorben wäre, wäre er nicht der einzig gezeugte Sohn Gottes gewesen, sah er auf seine Peiniger hinab und sprach zu seinem Vater: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Während er für alle litt, die jemals leben werden, sah er vom Kreuz auf Johannes und seine eigene trauernde Mutter hinab und stand ihr in ihrem Kummer bei. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. An diesem Tag, dem heiligsten von allen, gab er freiwillig sein Leben für einen jeden von uns und bietet uns damit nicht nur Beistand für dieses Leben an, sondern auch ewiges Leben zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Ich habe miterlebt, wie Menschen immens gewachsen sind, weil sie in entsetzlichen Prüfungen standhaft waren. Beispiele dafür gibt es heute überall in der Kirche. Bedrängnis treibt die Menschen auf die Knie. Dadurch, dass sie gläubig ausharren und sich anstrengen, werden sie mehr wie der Erretter und der Vater im Himmel. Ich habe noch etwas anderes von meiner Mutter gelernt. Als Kind hatte sie Diphtherie und wäre fast gestorben. Später hatte sie eine Hirnhautentzündung. Ihr Vater starb schon in jungen Jahren und so mussten sie und ihre Brüder ihre Mutter unterstützen. Ihr ganzes Leben war geprägt von Krankheit. In ihren letzten 10 Lebensjahren musste sie mehrfach operiert werden. Doch in all dem blieb sie dem Herrn treu. Selbst als sie auf Dauer bettlägerig war. Das einzige Bild an der Wand in ihrem Schlafzimmer war eines vom Erretter. Die letzten Worte, die sie an mich richtete, lauteten: Hal, du klingst, als sei eine Erkältung im Anmarsch. Gib gut auf dich Acht. Der Schlusssprecher bei ihrer Beerdigung war Elder Spencer W. Kimball. Nachdem er ein wenig über ihre Prüfungen und ihre Glaubenstreue gesprochen hatte, sagte er in etwa: Einige von Ihnen fragen sich vielleicht, warum Mildred so viel und so lange leiden musste. Ich will es Ihnen sagen. Weil der Herr sie noch ein wenig glatter schleifen wollte. Ende des Zitats. Ich bin sehr dankbar für die vielen treuen Mitglieder der Kirche Jesu Christi, die ihre Lasten mit stetem Glauben tragen und die anderen helfen, deren Last zu tragen, während der Herr sie noch ein wenig glatter schleifen möchte. Außerdem bewundere ich von ganzem Herzen Menschen in Pflegeberufen und in führenden Positionen, die sich überall auf der Welt um andere kümmern, die mit ihren Angehörigen ein solches Glattschleifen ertragen müssen. Ich bezeuge, dass wir Kinder eines Vaters im Himmel sind, der uns liebt. Ich kann die Liebe spüren, die Präsident Russell M. Nelson für alle Menschen empfindet. Er ist heute der Prophet des Herrn auf Erden. Dies bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Vor 2 Jahren
ist mein jüngster Bruder Chad durch einen Schleier gegangen. Sein Übergang in die nächste Welt hat im Herzen meiner Schwägerin Stephanie, ihrer 2 kleinen Kinder Braden und Bella, sowie der restlichen Familie ein Loch gerissen. Wir fanden Trost in den Worten von Elder Neil L. Anderson, der eine Woche vor Chads Tod bei der Generalkonferenz sagte: Gehen Sie im Schmelztiegel irdischer Prüfungen geduldig weiter vorwärts, dann bringt die heilende Kraft des Retters Ihnen Licht, Verständnis, Frieden und Hoffnung. Wir haben Glauben an Jesus Christus. Wir wissen, dass wir Chad wiedersehen werden. Aber es tut weh, dass er jetzt nicht mehr bei uns ist. Viele haben einen geliebten Menschen verloren. Es ist schwer, geduldig zu sein und auf die Zeit des Wiedersehens zu warten. In dem Jahr nach Chads Tod war es, als überschatte uns eine dunkle Wolke. Wir suchten Zuflucht im Schriftstudium, im innigen Gebet und in häufigen Tempelbesuchen. Unsere Gefühle damals lassen sich mit den Zeilen dieses Liedes beschreiben. Der Morgen erwachet, die Schatten der dunklen Nacht nun entfliehen. Unsere Familie beschloss, das Jahr 2020 mit neuem Mut anzugehen. Ende November 2019 befassten wir uns im Lehrplan Komm und folge mir nach mit der Lektion zum Jakobus aus dem Neuen Testament und dabei offenbarte sich unser Motto. In Jakobus Kapitel 1, Vers 2 steht: Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in viele Bedrängnisse geratet. Wir wollten das neue Jahr, das neue Jahrzehnt mit Freude beginnen und beschlossen, dass wir 2020 alles für lauter Freude halten wollten. Um unseren Schluss zu unterstreichen, schenkten wir unseren Geschwistern letzte Weihnachten T-Shirts mit der Aufschrift »Haltet alles für Freude«. Gewiss sollte das Jahr 2020 ein Jahr voller Freude werden. Tja, das Jahr 2020 hat uns stattdessen die weltweite COVID-19-Pandemie, Bürgerunruhen und wirtschaftliche Probleme gebracht, nicht wahr? Vielleicht gewährt der Vater im Himmel uns Zeit, in uns zu gehen und über unser Verständnis von Geduld und die bewusste Entscheidung für Freude nachzudenken. Das Buch Jakobus hat seither eine neue Bedeutung für uns gewonnen. In Jakobus Kapitel 1, Vers 3 und 4 heißt es weiter: Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und untadelig seid und es euch an nichts fehlt. Bei unserem Bemühen, inmitten von Prüfungen Freude zu finden, hatten wir vergessen, dass Geduld der Schlüssel dazu ist, dass solche Prüfungen uns zum Guten gereichen. König Benjamin hat uns aufgefordert, den natürlichen Menschen abzulegen und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger und wie ein Kind zu werden, fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voller Liebe und willig, sich allem zu fügen. Im Kapitel 6 der Anleitung verkündet mein Evangelium stehenden wichtige Eigenschaften Christi, die wir uns zu eigen machen können. Geduld ist die Fähigkeit, Verzögerungen, Schwierigkeiten, Widerstand oder Leid zu ertragen, ohne wütend, enttäuscht oder besorgt zu werden. Geduld ist die Fähigkeit, Gottes Willen zu tun und seinen Zeitplan anzunehmen. Wenn Sie geduldig sind, halten Sie auch unter Druck stand und können Widrigkeiten ruhig und voller Hoffnung begegnen. Das vollkommene Werk der Geduld lässt sich auch im Leben eines der ersten Jünger Christi, Simon Kananäus, veranschaulichen. Die Zeloten waren eine Gruppe jüdischer Nationalisten, die sich vehement der römischen Herrschaft widersetzten. Die Zelotenbewegung befürwortete Gewalt gegen die Römer, deren jüdische Kollaborateure und die Sadduzäer. Zur Förderung ihrer Sache plünderten sie Vorräte und griffen zu weiteren Mitteln. Stellen Sie sich vor, Simon hätte versucht, den Erretter dazu zu überreden, Waffen zu ergreifen, eine militante Gruppe anzuführen oder Jerusalem ins Chaos zu stürzen. Jesus lehrte, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die Friedenstiftenden, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Simon mag seine Weltanschauung voll leidenschaftlichem Eifer gelebt und verfochten haben, aber aus der Schrift lässt sich schließen, dass sich seine Sichtweise durch den Einfluss und das Beispiel des Retters änderte. Die Nachfolge Christi rückte in den Mittelpunkt all seiner Anstrengungen. Wenn wir Bündnisse mit Gott schließen und halten, kann der Retter uns helfen, von Neuem geboren zu werden. Ja, geboren aus Gott, aus einem fleischlichen, gefallenen Zustand umgewandelt in einen Zustand der Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst und seine Söhne und Töchter zu werden. Möge von allen ehrgeizigen sozialen, religiösen und politischen Bestrebungen unserer Zeit es zu unser offenkundigstes und innigstes Bestreben sein, ein Jünger Christi zu sein. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mögen wir auch nicht vergessen, dass ein treuer Jünger selbst dann Ausdauer braucht, wenn er den Willen Gottes erfüllt hat. So wie die Prüfung unseres Glaubens Geduld bewirkt, wächst unser Glaube, wenn wir Geduld üben. Und mit dem Glauben nimmt auch die Freude zu. Im vergangenen März musste sich unsere zweite Tochter Emma wie viele Missionare der Kirche isolieren. Viele Missionare kehrten nach Hause zurück. Viele Missionare warteten auf einen neuen Auftrag. Viele empfingen nicht die Tempelsegnungen, bevor sie ins Missionsgebiet reisten. Wir danken Ihnen, den Missionaren und Missionarinnen. Wir haben Sie lieb. Emma und ihre Mitarbeiter in den Niederlanden kamen in diesen ersten paar Wochen an ihre Grenzen und oft kamen ihnen die Tränen. Sie konnten die Wohnung nur begrenzt verlassen und hatten nur selten Gelegenheit, persönlich mit Menschen in Kontakt zu treten. Und so setzte Emma ihr Vertrauen vermehrt in Gott. Wir beteten online mit ihr und fragten, wie wir helfen könnten. Sie bat uns, Freunde zu kontaktieren, die sie online belehrte. Unsere Familie trat also mit Emmas Freunden in Niederlanden online in Kontakt. Einen nach dem anderen luden wir ein, online bei unserem wöchentlichen Studium des Lehrplans Komm und folge mir nach mit der Großfamilie dabei zu sein. Flora, Laura, Renske, Freek, Benjamin, Stall und Mohammed sind jetzt unsere Freunde geworden. Einige unserer niederländischen Freunde sind durch die enge Pforte eingetreten. Anderen wird derzeit erklärt, dass der Pfad eng ist und dass das Tor schmal ist, durch das sie eintreten sollen. Sie sind unsere Brüder und Schwestern in Christus. Wir halten es jede Woche für lauter Freude, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, auf dem Weg der Bündnisse Fortschritt zu machen. Wir lassen die Geduld zu einem vollkommenen Werk führen, während wir eine Zeit lang nicht als Gemeindefamilie zusammenkommen können. Wir halten es aber auch für Freude, dass wir mit Hilfe der Technik mit neuen Freunden und mit der Familie verbunden sind und der Glaube unserer Familie durch die Macht des Bruders Mormon wächst. Der Ort, selbst wenn wir diesen heiligen Ort nicht betreten können, wo wir heilige Bündnisse mit Gott eingehen, der Tempel ist vorübergehend geschlossen. Der Ort, an dem wir Bündnisse mit Gott halten, das Zuhause, ist jedoch offen. Wir haben die Gelegenheit, uns zu Hause mit der außergewöhnlichen Schönheit der Tempelbündnisse zu befassen und darüber nachzusinnen. Selbst wenn wir diesen heiligen Ort nicht betreten können, freut sich unser Herz sehr infolge der Segnungen, die ausgegossen werden sollen. Viele haben ihren Arbeitsplatz verloren. Andere haben Chancen eingebüßt. Wir freuen uns jedoch mit Präsident Nelson, der uns vor kurzem erklärt hat, die freiwilligen Fastopfer unserer Mitglieder sowie die Spenden an den Fonds für die humanitäre Hilfe haben zugenommen. Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit überstehen. Der Herr wird sie segnen, während sie weiterhin anderen ein Segen sind. Habt Vertrauen, lautet das Gebot des Herrn, und nicht, ihr sollt auf Angst bauen. Manchmal verlieren wir die Geduld, wenn wir glauben, dass wir doch alles richtig machen, aber dennoch nicht die gewünschten Segnungen erhalten. Henoch wandelte 365 Jahre lang mit Gott, ehe er und sein Volk entrückt wurden. Sie bemühten sich 365 Jahre lang, alles richtig zu machen, dann erst geschah es. Mein Bruder Chad verstarb nur wenige Monate, nachdem wir aus unserer Berufung über die Utah-Mission Ogden zu präsidieren entlassen worden waren. Es war ein Wunder, dass wir, als wir in Südkalifornien lebten, von allen 417 Missionen, in die wir 2015 hätten berufen werden können, ausgerechnet in den Norden Utahs berufen wurden. Das Missionsheim war 30 Autominuten von Charles' Haus entfernt. Charles Krebs wurde festgestellt, nachdem wir unsere Missionsberufung erhalten hatten. Selbst in dieser schweren Situation wussten wir, dass der Vater im Himmel auf uns achtete und uns half, Freude zu finden. Ich gebe Zeugnis für die erlösende, heiligende, demütig stimmende und freudebringende Macht des Erretters Jesus Christus. Ich bezeuge, dass unser Vater im Himmel, wenn wir im Namen Jesu Christi zum Beten, antwortet. Ich bezeuge, wenn wir die Stimme des Herrn und seines lebenden Propheten Präsident Russell Nelson hören, darauf horchen und sie befolgen, kann die Geduld zu einem vollkommenen Werk führen und wir können alles für lauter Freude halten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Years ago, as a young missionary laboring in a tiny branch,
junger Missionar in einem winzigen Zweig auf der kleinen japanischen Insel Amami Oshima. Eines Tages waren mein Mitarbeiter und ich überglücklich bei der Ankündigung, dass Präsident Spencer W. Kimball Asien besuchen werde und alle Mitglieder und Missionare in Japan eingeladen seien, bei einer Gebietskonferenz in Tokio den Propheten sprechen zu hören. Mit den Mitgliedern des Zweiges trafen mein Mitarbeiter und ich begeistert die Vorbereitung für die Teilnahme an der Konferenz. Dazu gehörte eine 12-stündige Schifffahrt über das Ostchinesische Meer zur japanischen Hauptinsel und danach eine 15-stündige Zugfahrt nach Tokio. Doch dann kam es leider ganz anders. Unser Missionspräsident teilte uns mit, dass mein Mitarbeiter und ich aufgrund der Entfernung und des Zeitaufwands nicht an der Konferenz in Tokio teilnehmen durften. Während sich Mitglieder unseres winzigen Zweigs auf den Weg nach Tokio machten, blieben wir zurück. Die folgenden Tage kamen uns still und leer vor. Alleine hielten wir in dem kleinen Gemeindehaus die Abendmahlsversammlung ab, während Heilige und Missionare aus Japan an der Konferenz teilnahmen. Meine Enttäuschung wurde noch größer, obwohl ich den Mitgliedern doch voll Freude zuhörte, die Tage später von der Konferenz zurückkehrten und berichteten, Präsident Kimball habe einen Tempel für Tokio angekündigt. Sie sprudelten vor Begeisterung, denn ihr Traum wurde nun endlich wahr. Sie schilderten, wie die Mitglieder und Missionare bei der Ankündigung des Tempels vor lauter Freude spontan geklatscht hatten. Seitdem sind Jahre vergangen, aber ich erinnere mich noch an meine Enttäuschung darüber, dass ich diese historische Versammlung verpasst hatte. In den letzten Monaten habe ich über dieses Erlebnis nachgedacht, als ich beobachtet habe, wie aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie viele Menschen noch weitaus bitterere Enttäuschung und mehr Leid hinnehmen mussten. Als sich Anfang des Jahres die Corona-Krise immer rascher ausbreitete, versprach die erste Präsidentschaft, dass die Kirche und ihre Mitglieder gewissenhaft unter Beweis stellen, dass wir uns verpflichtet fühlen, gute Staatsbürger und Nachbarn zu sein und dass wir auch größte Sorgfalt walten lassen wollen. In der Folge mussten wir miterleben, wie weltweit die Versammlungen der Kirche vorübergehend eingestellt wurden, mehr als die Hälfte aller Missionare in ihr Heimatland zurückkehren mussten und alle Tempel geschlossen wurden. Tausende von ihnen hatten sich darauf vorbereitet, heilige Handlungen für Lebende, auch die Segnung im Tempel, zu empfangen. Andere mussten ihre Mission frühzeitig beenden oder wurden vorübergehend entlassen oder einer anderen Mission zugewiesen. Während dieser Zeit wurden seitens der Behörden auch Schulen geschlossen, was zu veränderten Schulabschlussfeiern, zur Absage von Veranstaltungen und Aktivitäten in Sport, Kultur, Bildung und anderen gesellschaftlichen Bereichen führte. Viele von ihnen hatten sich auf Veranstaltungen und Aufführungen vorbereitet, die nicht zustande kamen oder auf Spielsaisons, die nicht stattfanden. Noch schmerzlicher waren die Gefühle derer, die in dieser Zeit einen lieben Angehörigen verloren hatten. Die meisten konnten nicht einmal die erhoffte Trauerfeier oder sonst eine innige Zusammenkunft abhalten. Sehr viele von ihnen haben kurz gesagt tatsächlich große Enttäuschung, Kummer und Mutlosigkeit durchgemacht. Wie können wir da Heilung finden, ausharren und weitermachen, wenn doch alles so kaputt zu sein scheint? Der Prophet Nephi fing an, Aufzeichnungen auf die kleinen Platten zu gravieren, als er schon erwachsen war. Als er auf sein Leben und geistliches Wirken zurückblickte, hielt er einen geistigen Gedanken fest, der im allerersten Vers des Buches Mormon steht. Dieser Vers zeigt einen wichtigen Grundsatz, auf den wir auch heute bedenken sollten. Nach den bekannten Worten, ich, Nephi, stamme von guten Eltern, schreibt er, er habe im Laufe seiner Tage viele Bedrängnisse erlebt. Der Herr habe ihm jedoch alle seine Tage auch viel Gunst erwiesen. Durch unser Studium des Buches Mormon sind wir mit den vielen Bedrängnissen vertraut, von denen Nephi spricht. Doch nachdem Nephi seine Bedrängnisse erwähnt hatte, erklärte aus dem Blickwinkel des Evangeliums heraus, aber ebenso, dass ihm der Herr alle seine Tage auch viel Gunst erwiesen habe. Zeiten der Bedrängnis und der Enttäuschung ändern nichts am wachsamen Auge des Herrn, der wohlwollend auf uns herabblickt und uns segnet. Vor kurzem kamen Lisa und ich virtuell mit etwa 600 Missionaren in Australien zusammen. Die meisten von ihnen waren aufgrund von Covid-19 auf irgendeine Weise von Quarantänemaßnahmen oder anderen Einschränkungen betroffen und verrichteten ihre Arbeit von ihrer Wohnung aus. Wir sprachen über Personen aus dem Neuen Testament, dem Buch Mormon und dem Buch Lehre und Bündnisse, die der Herr genau wie die Missionare segnete, sodass sie trotz ihrer Widrigkeiten Großes erreichen konnten. Bei ihnen zählte mehr das, was sie mit der Hilfe des Herrn geschafft hatten, als das, was sie in der Zeit ihrer Gefangenschaft oder ihrer Einschränkung nicht hatten tun können. Wir lasen, wie Paulus und Silas im Gefängnis beteten, sangen, unterwiesen und Zeugnis gaben oder sogar den Gefängniswärter tauften. Und während sich Paulus in Rom 2 Jahre lang unter Hausarrest befand, erklärte und bezeugte er ständig das Reich Gottes und lehrte über Jesus Christus, den Herrn. Wir lasen, dass Nephi und Lehi, die Söhne Helamans, nachdem sie misshandelt und inhaftiert worden waren, zu ihrem Schutz von Feuer umgeben wurden, während denjenigen, die sie gefangen hielten, des Herrn leise Stimme von vollkommener Milde bis tief in die Seele drang. Wir lasen, wie Alma und Amulek in Ammonia miterlebten, dass viele glaubten und anfingen, umzukehren und in den Schriften zu forschen, obwohl sie daraufhin verspottet und ohne Nahrung, Wasser oder Kleidung gefesselt ins Gefängnis geworfen wurden. Und schließlich lasen wir, wie sich Joseph Smith, als er im Gefängnis zu Liberty litt, einsam und verlassen, fühlte und dann die Worte des Herrn hörte, dies alles wird dir zum Guten dienen und Gott werde für immer und immer mit ihm sein. Sie alle wussten, was auch Nephi erkannt hatte. Sie hatten im Laufe ihres Lebens zwar viele Bedrängnisse erlebt, und doch hatte der Herr ihnen viel Gunst erwiesen. Auch wir können als Mitglieder und als Kirche Parallelen dazu ziehen, denn auch uns hat der Herr in der schwierigen Zeit in den letzten Monaten viel Gunst erwiesen. Mögen die vielen folgenden Beispiele auch ihr Zeugnis davon stärken, dass unser lebender Prophet ein Seher ist und dass er uns durch Anpassung auf diese Zeit vorbereitet hat, noch bevor die Pandemie zu erahnen war und uns dadurch in die Lage versetzt hat, die Schwierigkeiten zu ertragen. Erstens steht die Familie mehr im Mittelpunkt und wird von der Kirche unterstützt. Vor 2 Jahren sagte Präsident Russell M. Nelson, wir sind es gewohnt, Kirche als etwas zu betrachten, was in unseren Gemeindehäusern stattfindet und von dem, was zu Hause geschieht, unterstützt wird. Dieses Muster muss angepasst werden. Wir brauchen eine auf das Zuhause ausgerichtete Kirche, die von dem, was in den Gebäuden geschieht, unterstützt wird. Welch prophetische Anpassung! Das Evangeliumsstudium in der Familie wurde in die Tat umgesetzt, als die Gemeindehäuser vorübergehend geschlossen waren. Selbst jetzt, da sich die Welt allmählich normalisiert und wir in die Gemeindehäuser zurückkehren, möchten wir, dass das Evangelium weiterhin in der Familie studiert und gelernt wird, wie wir uns das während der Pandemie angewöhnt haben. Ein zweites Beispiel dafür, dass der Herr uns viel Gunst erweist, ist die Offenbarung hinsichtlich des Betreuens, dass wir anderen auf edlere und heiligere Weise dienen. 2018 stellte Präsident Nelson eine Anpassung an der Art und Weise vor, wie wir uns umeinander kümmern, nämlich das Betreuen. Die Pandemie hat uns zahlreiche Gelegenheiten geschenkt, uns beim Betreuen zu verbessern. Betreuende Brüder und Schwestern, junge Damen und junge Männer sowie andere haben Kontakt gehalten, sich mit den zu Betreuenden unterhalten, bei der Gartenarbeit geholfen, Essen gebracht, Mitteilungen verschickt und denjenigen, die darauf angewiesen waren, das Abendmahl gebracht. Auch die Kirche selbst hat sich während der Pandemie anderer angenommen. Sie hat noch nie dagewesene Mengen an Lebensmitteln, an Tafeln, Obdachlosenheime und Einrichtungen für Immigranten gespendet, sowie Projekte durchgeführt und bei den weltgrößten Hungerkatastrophen Abhilfe zu schaffen. Schwestern in der Frauenhilfsvereinigung und ihre Familien sind dem Aufruf gefolgt, Millionen von Masken für medizinisches Personal anzufertigen. Ein letztes Beispiel für unsere Segnung inmitten von Bedrängnissen besteht darin, dass wir bei der Rückkehr zu den Tempelverordnungen mehr Freude verspüren werden. Das lässt sich am besten mit einer Geschichte veranschaulichen. Als Schwester Caitlin Palmer im April ihre Missionsberufung erhalten hatte, freute sie sich darüber, dass sie als Missionarin berufen worden war. Sie hielt es aber für ein ebenso wichtiges und besonderes Erlebnis, in den Tempel zu gehen, ihr Endowment zu empfangen und heilige Bündnisse zu schließen. Kurz nachdem sie einen Termin für Endowment vereinbart hatte, wurde angekündigt, dass aufgrund der weltweiten Pandemie alle Tempel vorübergehend geschlossen würden. Nach dieser herzzerreißenden Nachricht erfuhr sie dann, dass sie die Missionarschule virtuell von zu Hause aus besuchen würde. Trotz dieser Enttäuschung konzentrierte sich Caitlin darauf, sich eine positive Einstellung zu bewahren. In den darauffolgenden Monaten verlor Sister Palmer nie die Hoffnung darauf, in den Tempel gehen zu können. Ihre Familie fastete und betete dafür, dass die Tempel noch vor ihrer Abreise geöffnet würden. Caitlin stellte sich bei ihrer virtuellen Missionarschule am Morgen oft die Frage, ist heute der Tag, da ein Wunder geschieht und die Tempel wieder geöffnet werden? Am 10. August kündigte die erste Präsidentschaft an, dass Caitlins Tempel ab genau dem Tag wieder für heilige Handlung an Lebenden geöffnet sein werde, an dem sie frühmorgens in ihr Missionsgebiet fliegen sollte. Sie würde es also nicht schaffen, in den Tempel gehen und zugleich auch ihren Flug zu erreichen. Mit wenig Hoffnung auf Erfolg kontaktierte ihre Familie Tempelpräsident Michael Willinger, um herauszufinden, ob es irgendwie möglich sei, dass das Wunder, um das sie gebetet hatten, wahr werde. Ihr Fasten und Beten wurde erhört. Um 2 Uhr nachts, wenige Stunden vor ihrem Abflug, hatten Sister Palmer und ihre Familie Tränen in den Augen, als sie am Tempeleingang vor dem lächelnden Tempelpräsidenten mit den Worten begrüßt wurden: Guten Morgen, Familie Palmer. Willkommen im Tempel. Nach der Endowment-Session mussten sie sich beim Hinausgehen beeilen, da bereits die nächste Familie am Eingang wartete. Sie fuhren direkt zum Flughafen und Caitlin erreichte gerade noch den Flug in ihr Missionsgebiet. Jetzt, da die Tempel rund um die Welt stufenweise wieder geöffnet werden, gehen uns die Tempelverordnungen, die wir ja monatelang vermisst haben, mehr denn je zu Herzen. Abschließend bitte ich Sie, den ermutigenden, begeisterten, aufbauenden Worten des Propheten Joseph Smith zu lauschen. Man würde nie denken, dass er sie in Bedrängnis und Isolation geschrieben hat, als er sein Haus in Nauvoo nicht verlassen durfte, mit Einschränkungen leben musste und sich vor denen versteckte, die in gesetzwidriger Weise verhaften wollten. Zitat: Und nun, was vernehmen wir in dem Evangelium, das wir empfangen haben? Eine Stimme der Freude, eine Stimme der Barmherzigkeit vom Himmel und eine Stimme der Wahrheit aus der Erde. Frohe Nachricht für die Toten, eine Stimme der Freude für die Lebenden und die Toten. Frohe Nachricht von großer Freude. Sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen? Geht vorwärts und nicht rückwärts. Mut und auf zum Sieg. Lasst euer Herz sich freuen und überaus froh sein. Lasst die Erde in Gesang ausbrechen. Zitat Ende. Brüder und Schwestern, ich glaube, eines Tages wird jeder von Ihnen auf die abgesagten Veranstaltungen, die Traurigkeit, Enttäuschungen und Einsamkeit zurückblicken, die mit unseren Herausforderungen verbunden waren, und sehen, dass all dies von erhabenen Segnungen und vermehrtem Glauben und einem stärkeren Zeugnis überragt wird. Ich glaube, dass Ihnen Ihre Bedrängnisse, Ihr Ammonia, Ihr Gefängnis zur Liberty in diesem Leben und im künftigen Leben zum Gewinn geweiht werden. Ich bete, dass wir wie Nephi die Bedrängnisse im Laufe unserer Tage betrachten, aber auch erkennen, dass uns vom Herrn viel Gunst erwiesen wurde. Ich schließe mit meinem Zeugnis von Jesus Christus, der mit Bedrängnissen gut vertraut war, ein Teil seines unbegrenzten Sühnopfers ist, dass er unter alles hinabgefahren ist. Er versteht unser Leid, unseren Schmerz und unsere Verzweiflung. Er ist unser Erretter, unser Erlöser, unsere Hoffnung, unser Trost und unser Befreier. Dies bezeuge ich in seinem heiligen Namen, Amen. Jesus Christ.
Vor
vier Monaten las ich beim Schriftstudium von Almas Mission in Ammonia, als ich auf diesen Vorschlag im Leitfaden Komm und folge mir nachstieß. Lesen Sie nach, welche großen Segnungen Gott dem Volk Nephi gegeben hatte und überlegen Sie, welche großen Segnungen er Ihnen gegeben hat. Ich beschloss, in meiner digitalen Version des Leitfadens eine Liste mit meinen Segnungen anzulegen. Nach ein paar Minuten hatte ich schon 16 Segnungen aufgelistet. An erster Stelle standen die großen Segnungen der Barmherzigkeit des Erretters und des Sühnopfers, das er für mich vollbracht hat. Ich schrieb die Segnungen auf, die ich als junger Missionar in Portugal und später mit meiner liebevollen ewigen Gefährtin Patricia in der Brasilien-Mission Porto Alegre Süd hatte, wo wir mit 522 eindrucksvollen und wunderbaren Missionaren dienten. Apropos Patricia. Viele der Segnungen, die ich an jenem Tag aufschrieb, sind Segnungen, die uns in 40 Jahren Ehe gemeinsam erfreut haben. Darunter unsere Siegelung im São Paulo-Tempel in Brasilien, unsere drei wunderbaren Kinder, deren Ehepartner und unsere 13 Enkel. Ich dachte auch an meine rechtschaffenen Eltern, die mich nach den Grundsätzen des Evangeliums erzogen haben. Insbesondere erinnerte ich mich, wie meine liebevolle Mutter mit mir zum Beten an meinem Bett niederkniete, als ich etwa 10 Jahre alt war. Sie muss das Gefühl gehabt haben, dass meine Gebete etwas ernsthafter werden mussten, wenn sie meinen Vater im Himmel erreichen sollten. Sie sagte, ich werde zuerst beten und nach meinem Gebet betest du. Das machte sie viele Abende weiter, bis sie sicher war, dass ich aus Theorie und Praxis gelernt hatte, wie man mit dem Vater im Himmel spricht. Ich werde ihr ewig dankbar sein, dass sie mir zu beten beigebracht hat, denn ich habe erlebt, dass der Vater im Himmel meine Gebete hört und er hört. In der Tat ist das ein weiterer Segen, den ich in meine Liste aufgenommen habe, die Gabe, den Willen des Herrn zu hören und zu erkennen. Ein wichtiger Punkt im Plan des himmlischen Vaters ist es, dass wir jederzeit mit ihm kommunizieren können. Als der Erretter nach seiner Auferstehung auf dem amerikanischen Kontinent erschien, wiederholte er die Aufforderung, die seine Jünger in Galiläa erhalten hatten. Er sagte, bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopfet an und es wird euch aufgetan werden. Denn ein jeder, der bittet, empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und dem, der anklopft, dem wird aufgetan werden. Unser Prophet, Präsident Russell M. Nelson, hat in unserer Zeit eine ähnliche Aufforderung ausgesprochen. Er sagte, beten Sie im Namen Jesu Christi über Ihre Sorgen, Ihre Ängste, Ihre Schwächen, ja auch die Sehnsüchte Ihres Herzens. Und dann hören Sie zu. Notieren Sie die Gedanken, die Ihnen in den Sinn kommen. Schreiben Sie Ihre Gefühle auf und setzen Sie das, was Ihnen eingegeben wird, in die Tat um. Wenn Sie immer wieder so vorgehen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, werden Sie in das Prinzip Offenbarung hineinwachsen. Präsident Nelson fügte hinzu, es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben. Warum ist Offenbarung für unser geistiges Überleben so unerlässlich? Weil die Welt verwirrend und laut sein kann, voller Täuschung und Ablenkungen. Wenn wir uns mit dem Vater im Himmel in Verbindung setzen, können wir erkennen, was wahr ist und was falsch ist, was für den Plan des Herrn für uns wichtig ist und was nicht. Die Welt kann auch brutal und erschütternd sein. Aber wenn wir unser Herz im Gebet öffnen, werden wir den Trost, der vom Vater im Himmel kommt, und die Gewissheit, dass er uns liebt und schätzt, spüren. Der Herr hat gesagt, dass jeder, der bittet, empfängt. Fragen stellen scheint einfach, und doch hat es große Wirkung, weil es unsere Wünsche und unseren Glauben offenbart. Es erfordert jedoch Zeit und Geduld, um zu lernen, die Stimme des Herrn zu verstehen. Wir achten auf Gedanken und Gefühle, die uns in Herz und Sinn kommen, und schreiben sie auf, wie unser Prophet es uns geraten hat. Unsere Eindrücke aufzuschreiben ist ein wichtiger Bestandteil des Empfangens. Dadurch können wir uns das, was der Herr uns lehrt, in Erinnerung rufen und es überdenken und erneut verspüren. Vor kurzem hat ein lieber Mensch zu mir gesagt, ich glaube, dass persönliche Offenbarung wahr ist. Ich glaube, der Heilige Geist zeigt mir alles, was ich tun soll. Es ist leicht zu glauben, wenn mein Herz in mir brennt, zweifelsfrei überzeugt. Aber wie kann ich dafür sorgen, dass der Heilige Geist immer so zu mir spricht? Diesem lieben Menschen und Ihnen allen möchte ich sagen, dass auch ich gern stets diese starken Eingebungen des Geistes spüren und den Weg, den ich gehen soll, immer klar sehen möchte. Aber dem ist nicht so. Was wir aber vielleicht öfter empfinden, ist die sanfte, leise Stimme des Herrn, die uns in Herz und Sinn zuflüstert, ich bin hier, ich habe dich lieb, mach weiter, gib dein Bestes, ich werde dir helfen. Wir müssen nicht unbedingt alles wissen oder alles sehen. Die sanfte, leise Stimme bekräftigt, ermutigt und tröstet. Und oft ist das genau das, was wir brauchen. Der Heilige Geist ist echt und seine Eindrücke sind es ebenfalls. Die Großen und die Kleinen. Der Herr verhieß weiter, wer sucht, der findet. Suchen erfordert mentale und geistige Anstrengung. Nachdenken, prüfen, ausprobieren und studieren. Wir suchen, weil wir auf die Verheißungen des Herrn bauen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass er ist und dass er die, die ihn suchen, belohnen wird. Wenn wir suchen, erkennen wir demütig an, dass wir noch viel zu lernen haben. Dann wird der Herr unser Verständnis erweitern und uns darauf vorbereiten, mehr zu empfangen. Denn siehe, so spricht Gott der Herr, ich werde den Menschenkindern Zeile um Zeile geben, Weisung um Weisung. Hier ein wenig und dort ein wenig. Denn dem, der empfängt, werde ich mehr geben. Schließlich sagte der Herr, wer anklopft, dem wird geöffnet. Anzuklopfen bedeutet, im Glauben zu handeln. Wenn wir ihm aktiv nachfolgen, bereitet der Herr uns den Weg. Es gibt ein wunderschönes Lied, das uns lehrt, drum wach auf und nutz deine Zeit. Träum nicht nur vom himmlischen Land. Geh, erfreue alle Leute, mach glücklich sie heute und wirke mit Herz und mit Hand. Der Garrett W. Gong vom Kollegium der Zwölf Apostel hat vor kurzem erklärt, dass Offenbarung oft dann erfolgt, wenn wir etwas Gutes tun. Er hat gesagt, wenn wir auf andere zugehen und ihnen Gutes tun, lässt der Herr uns verstärkt spüren, wie sehr er sie liebt. Aber auch uns, wir hören seine Stimme. Wir spüren Gott auf besondere Weise, wenn wir beten, um anderen zu helfen. Denn auf ein solches Gebet möchte der Herr gewiss Antwort geben. Dieser einfache Vorschlag im Leitfaden »Komm und folge mir nach«, über meine Segnungen nachzudenken, brachte einen liebevollen Geist und unerwartete geistige Erkenntnis mit sich. Als ich weiter über Alma und sein geistliches Wirken in Ammonia las, entdeckte ich, dass Alma ein gutes Beispiel dafür ist, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. Wir lesen, Alma arbeitete viel im Geist und rang in machtvollem Gebet mit Gott, er möge seinen Geist über das Volk ausgießen. Dieses Gebet wurde jedoch nicht so erhört, wie er es erhofft hatte, und Alma wurde aus der Stadt ausgestoßen. Von Sorgen bedrückt, wollte Alma schon aufgeben, als ein Engel diese Botschaft überbrachte. Gesegnet bist du, Alma. Darum erhebe dein Haupt und erfreue dich, denn du hast viel Ursache, dich zu freuen. Der Engel sagte ihm, er solle nach Ammonia zurückkehren und es noch einmal versuchen. Und Alma kehrte schnell zurück. Was lernen wir von Alma über das Bitten, Suchen und Anklopfen? Wir lernen, dass das Gebet geistige Anstrengung erfordert, dass es nicht immer zu dem erhofften Ergebnis führt. Aber wenn wir entmutigt sind oder von Sorgen bedrückt, schenkt uns der Herr auf unterschiedliche Weise Trost und Kraft. Vielleicht beantwortet er nicht alle unsere Fragen und löst nicht alle unsere Probleme sofort. Vielmehr fordert er uns auf, uns weiterhin zu bemühen. Wenn wir unseren Plan dann schnell mit seinem Plan in Einklang bringen, bereitet er uns den Weg, wie er es für Alma getan hat. Ich bezeuge, dass dies die Evangeliumszeit der Fülle ist. Wir können uns der Segnung des Sühnopfers Jesu Christi in unserem Leben erfreuen. Wir können immer und überall auf die heiligen Schriften zugreifen. Wir werden von Propheten geführt, die uns den Willen des Herrn in diesen schwierigen Zeiten verkünden. Außerdem haben wir direkten Zugriff auf unsere eigenen Offenbarungen, durch die der Herr uns persönlich trösten und führen kann. Wie der Engel zu Alma sagte, so haben auch wir viel Grund, uns zu freuen. Im Namen Jesu Christi, Amen.
In addition, we have direct access to our own revelation, so the Lord can comfort and guide us personally. As the angel said to Alma, we have great cause to rejoice. In the name of Jesus Christ. Amen.
We invite you, wherever you may
be, to join the choir. Wir laden Sie nun ein, wo Sie auch sein mögen, gemeinsam mit dem Chor eine Strophe des Liedes Herr und Gott der Himmelsheere, Nummer 47 im Gesangbuch, zu singen. Nach dem Gesang hören wir von Elder Dale G. Renlund vom Kollegium der Zwölf Apostel und von Elder Kelly R. Johnson von den 70ern. Anschließend spricht Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns.
This is the Sunday afternoon session of the
190. der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
As followers of Jesus Christ and as Latter-day Saints,
und Heilige der letzten Tage, streben wir danach und werden dazu aufgerufen, besser zu handeln und besser zu sein. Vielleicht haben Sie sich wie ich schon gefragt, tue ich genug? Was sollte ich sonst noch tun? Oder wie kann ich als fehlbarer Mensch jemals würdig sein, mit Gott in einem Zustand nie endenden Glücks zu weilen? Der Prophet Micha aus dem Alten Testament hat die Frage so gestellt: Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Um deutlich zu machen, dass keine noch so große Opfergabe Sünde aufwiegen könnte, fragte er ironisch weiter: Hat der Herr Gefallen an tausend von Widdern, an 10.000 Bechern von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für meine Sünde? Die Antwort lautet nein. Gute Taten reichen nicht aus. Rettung kann man sich nicht verdienen. Nicht einmal die unermesslichen Opfer, von denen Micha wusste, dass sie unmöglich waren, können die kleinste Sünde tilgen. Wenn wir uns selbst überlassen wären, wäre die Aussicht, in Gottes Gegenwart zurückzukehren und bei ihm zu leben, hoffnungslos. Ohne die Segnungen, die vom Vater im Himmel und von Jesus Christus kommen, können wir von uns aus niemals genug tun oder genug sein. Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir dank und durch Jesus Christus gut genug werden können. Alle Menschen werden durch die Gnade Gottes, durch den Gott, Tod und die Auferstehung Jesu Christi vom physischen Tod errettet werden. Und wenn wir unser Herz Gott zuwenden, ist die Rettung vom geistigen Tod allen möglich, und zwar durch das Sühnopfer Jesu Christi, indem wir die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums beachten. Wir können von Sünde erlöst werden, um rein und makellos vor Gott zu stehen. Micha erklärte: Gott hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Michas Weisung, unser Herz Gott zuzuwenden und für uns für die Errettung bereit zu machen, enthält drei miteinander verflochtene Elemente. Recht zu tun bedeutet, Gott und anderen Menschen gegenüber ehrenhaft zu handeln. Wir handeln Gott gegenüber ehrenhaft, wenn wir in Ehrfurcht den Weg mit ihm gehen. Wir handeln unseren Mitmenschen gegenüber ehrenhaft, wenn wir Güte lieben. Recht zu tun ist also die praktische Anwendung der zwei wichtigsten Gebote: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und meinem ganzen Denken und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Recht zu tun und in Ehrfurcht den Weg mit Gott zu gehen bedeutet, bewusst unsere Hand von Unrecht fernzuhalten, nach Gottes Satzungen zu gehen und aufrichtig treu zu bleiben. Ein Mensch, der Recht tut, wendet sich von der Sünde ab und Gott zuschließt Bündnisse mit ihm und ist diesen Bündnissen treu. Ein Mensch, der Recht tut, entscheidet sich dafür, die Gebote Gottes zu halten, kehrt von Unlänglichkeiten um und gibt nicht auf. Als der auferstandene Christus den Ephiten erschien, erklärte er, dass das Gesetz des Mose durch ein höheres Gesetz ersetzt worden war. Er wies sie an, nicht länger Opfer und Brandopfer darzubringen, sondern ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist. Und er verhieß auch, und wer mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu mir kommt, den werde ich mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Wenn wir nach der Taufe die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und nutzen, kann der Heilige Geist unser ständiger Begleiter sein und uns alles lehren, was wir tun sollen, auch wie wir in Ehrfurcht den Weg gehen mit Gott. Das Opfer Jesu Christi für Sünde und Errettung vom geistigen Tod steht allen offen, die so ein reuiges Herz und so einen zerknirschten Geist haben. Ein reuiges Herz und ein zerknirschter Geist bewegt uns dazu, voller Freude umzukehren und uns zu bemühen, mehr wie der Vater im Himmel und Jesus Christus zu werden. Dann nämlich empfangen wir die reinigende, heiligende und stärkende Macht des Erretters. Wir tun nicht nur Recht und gehen in Ehrfurcht in den Weg mit Gott, sondern lernen auch, Güte so zu lieben wie der Vater im Himmel und Jesus Christus. Gott erfreut sich an der Barmherzigkeit und gewährt sie nicht unwillig. In Michas Worten, wer ist Gott wie du, der Schuld verzeiht? Er wird sich unser wieder erbarmen und in die Tiefen des Meeres werfen all unsere Sünden. Güte zu lieben, wie Gott sie liebt, ist untrennbar damit verbunden, dass wir gerecht mit anderen umgehen, gehen und sie nicht schlecht behandeln. Wie wichtig es ist, andere nicht schlecht zu behandeln, wird in einer Anekdote über Hillel, den Älteren, deutlich ein jüdischer Gelehrter, der im ersten Jahrhundert vor Christus lebte. Einer von Hillels Schülern war wegen der Komplexität der Tora, den 5 Büchern Mose samt den 613 Geboten und den dazugehörigen rabbinischen Schriften ziemlich aufgebracht. Der Schüler forderte Hillel auf, die Tora in nur der Zeit zu erklären, in der Hillel auf einem Fuß stehen könne. Wir wissen nicht, wie lange Hillel das Gleichgewicht halten konnte, aber er nahm die Herausforderung an. Er zitierte aus Levitikus: An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dann fügte Hillel schnell hinzu: Was dir selbst verhasst ist, das tu auch deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora. Alles Übrige sind nur Kommentare. Geh hin und lerne. Stets ehrenhaft mit anderen umzugehen, ist ein Aspekt davon, Güte zu lieben. Hören Sie einem kurzen Gespräch zu, das ich vor Jahrzehnten in der Notaufnahme im John Hopkins Krankenhaus in Baltimore, in US-Bundesstaat Maryland, mitbekam. Ein Patient, Mr. Jackson, war ein höflicher, sympathischer Mann, der dem Krankenhauspersonal gut bekannt war. Er war zur Behandlung alkoholbedingter Krankheiten schon mehrfach im Krankenhaus gewesen. Dieses Mal kam Mr. Jackson mit Symptomen in die Klinik, die als alkoholbedingte Entzündung der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert wurden. Gegen Ende seiner Schicht untersuchte Dr. Cohen, ein fleißiger und beliebter Arzt, Mr. Jackson und entschied, dass ein Klinikaufenthalt erforderlich war. Dr. Cohen beauftragte Dr. Jones, die Ärztin, die die nächste Einweisung übernehmen sollte, Mr. Jackson aufzunehmen und seine Behandlung zu beaufsichtigen. Dr. Jones hatte an einer angesehenen medizinischen Hochschule studiert und begann gerade ihr weiterführendes Studium. Diese äußerst strapaziöse Ausbildung war oft verbunden mit ständigem Schlafmangel, was vielleicht zu Dr. Jones' negativer Reaktion beitrug. Dies war ihre 5. Aufnahme in dieser Nacht, und sie beklagte sich laut bei Dr. Cohen. Sie empfand es als ungerecht, dass sie sich stundenlang um Mr. Jackson kümmern sollte, obwohl er seine missliche Lage selbst verschuldet hatte. Dr. Cohen gab seine Mitfühler der Antwort fast flüsternd. Er sagte, Dr. Jones, Sie sind Ärztin geworden, um sich um Menschen zu kümmern und alles daran zu setzen, sie zu heilen. Sie sind nicht Ärztin geworden, um Menschen zu verurteilen. Wenn Sie den Unterschied nicht verstehen, haben Sie kein Recht darauf, hier ausgebildet zu werden. Nach diesem Tadel kümmerte sich Dr. Jones gewissenhaft um Mr. Jackson, während er in der Klinik war. Inzwischen lebt Mr. Jackson nicht mehr. Dr. Jones und Dr. Cohen haben in ihrem Beruf Herausragendes geleistet. Doch in einem entscheidenden Moment in ihrer Ausbildung musste Dr. Jones daran erinnert werden, gerecht zu tun, Güte zu lieben und sich um Mr. Jackson zu kümmern, ohne ihn zu verurteilen. Im Laufe der Jahre habe ich von dieser Erinnerung profitiert. Güte zu lieben bedeutet nicht nur, dass wir die Güte lieben, die Gott uns schenkt. Es bereitet uns ebenfalls so Freude, dass Gott auch anderen die gleiche Güte erweist. Und wir folgen seinem Beispiel. Alle sind vor Gott gleich. Und wir alle müssen im geistigen Sinne behandelt werden, damit wir Hilfe und Heilung finden. Der Herr hat gesagt, ihr sollt nicht ein Fleisch höher schätzen als das andere, noch soll ein Mensch sich höher dünken als der andere. Jesus Christus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, Recht zu tun und Güte zu lieben. Er scheute den Umgang mit Sündern nicht und behandelte sie ehrenhaft und respektvoll. Er lehrte, welche Freude es bringt, Gottes Gebote zu halten und setzte alles daran, diejenigen, die Schwierigkeiten hatten, aufzurichten, anstatt sie zu verurteilen. Er prangerte diejenigen an, die ihn dafür kritisierten, dass er den Menschen beistand, die sie für unwürdig hielten. Solche Selbstgerechtigkeit verärgerte ihn damals und heute ebenso. Wer wie Christus sein will, tut Recht und verhält sich Gott und seinen Mitmenschen gegenüber ehrenhaft. Wer Recht tut, ist in Wort und Tat höflich und erkennt an, dass unterschiedliche Auffassungen oder Glaubensansichten uns nicht an aufrichtiger Güte und Freundschaft hindern. Menschen, die Recht tun, werden nicht im Sinn haben, einander zu verletzen, sondern friedlich miteinander zu leben. Wer wie Christus sein will, liebt Güte. Menschen, die Güte lieben, verurteilen andere nicht. Sie zeigen Mitgefühl, insbesondere denjenigen, denen es weniger gut geht. Sie sind gutherzig, freundlich und ehrenhaft. Sie behandeln jeden mit liebevollem Verständnis, ungeachtet der Hautfarbe, Religion, sexuellen Orientierung, des Geschlechts, des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Standes und ungeachtet aller Unterschiede zwischen Stämmen, Sippen und Nationen. Dies alles verblasst durch christliche Liebe. Wer wie Christus sein will, erwählt Gott, geht in Ehrfurcht den Weg mit ihm, bemüht sich, ihm zu gefallen und hält Bündnisse mit ihm. Wer in Ehrfurcht den Weg mit Gott geht, behält in Erinnerung, was der Vater im Himmel und Jesus Christus für ihn getan haben. Tue ich genug? Was sollte ich sonst noch tun? Was wir als Antwort auf diese Frage unternehmen, ist für unser Glück in diesem Leben und in der Ewigkeit entscheidend. Der Erretter möchte nicht, dass wir die Errettung als selbstverständlich betrachten. Selbst nachdem wir heilige Bündnisse geschlossen haben, ist es möglich, dass wir aus der Gnade fallen und den lebendigen Gott verlassen. Wir sollten also darauf Acht geben und immer beten, damit wir nicht in Versuchung fallen. Zugleich möchte der Vater im Himmel und Jesus Christus jedoch nicht, dass wir uns auf unserer irdischen Reise von ständiger Ungewissheit ablenken lassen und uns fragen, ob wir genug getan haben, um errettet und erhöht zu werden. Gewiss möchten sie nicht, dass wir von Fehlern gequält werden, von denen wir umgekehrt sind, und sie als unheilbare Wunden betrachten oder uns übermäßig Sorgen machen, dass wir wieder stolpern könnten. Wir können unseren eigenen Fortschritt beurteilen. Wir können wissen, dass der Weg, den wir in diesem Leben eingeschlagen haben, im Einklang mit Gottes Willen ist, wenn wir Recht tun, Güte lieben und in Ehrfurcht den Weg gehen mit unserem Gott. Wir nehmen die Eigenschaften des Vaters im Himmel und Jesu Christi in unseren Charakter auf und lieben einander. Wenn Sie dies tun, folgen Sie dem Weg der Bündnisse und machen sich dafür bereit, mit einem Gott in einem Zustand nie endenden Glücks zu weilen. Ihre Seele wird von der Herrlichkeit Gottes und dem Licht des immerwährenden Lebens erleuchtet. Sie werden von unbeschreiblicher Freude erfüllt. Ich bezeuge, dass Gott lebt und dass Jesus der Messias ist, unser Erretter und Erlöser. Und dass er allen vor Liebe und Freude seine Barmherzigkeit entgegenbringt. Gefällt Ihnen das nicht? Im Namen Jesu Christi. Amen.
In reviewing the teachings of our dear prophet,
unseres lieben Propheten, Präsident Russell M. Nelson, ist mir ein Wort aufgefallen, das er in vielen Ansprachen häufig verwendet hat. Es handelt sich um das Wort Power, zu Deutsch also Macht oder Kraft. Bei der ersten Generalkonferenz nach Präsident Nelsons Bestätigung im Apostelamt sprach er über Macht und Kraft. Er hat im Laufe der Jahre immer wieder darüber gesprochen. Seit wir Präsident Nelson als unseren Propheten bestätigt haben, hat er wiederholt über Macht und Kraft gesprochen, insbesondere über die Macht Gottes und wie wir Zugang dazu haben können. Er hat erklärt, wie wir die Macht Gottes in Anspruch nehmen können, wenn wir anderen dienen, wie wir durch Umkehr die Macht Jesu Christi und seines Sühnopfers in unser Leben einlassen und wie das Priestertum die Macht und Vollmacht Gottes all jenen Segen bringt, die Bündnisse mit Gott eingehen und halten. Präsident Nelson hat bezeugt, dass die Macht Gottes allen zufließt, die im Tempel das Endowment empfangen haben und ihre Bündnisse halten. Mich hat besonders eine Aufforderung Präsident Nelsons bei der Frühjahrsgeneralkonferenz 2020 bewegt. Er trug uns auf, lernen Sie durch Studium und Gebet mehr über die Macht und die Erkenntnis, mit der Sie im Tempel ausgestattet wurden oder mit der Sie noch ausgestattet werden. Auf diese Aufforderung hin habe ich studiert und gebetet und so manch Nützliches über die Macht und die Erkenntnis erfahren, mit der ich ausgestattet wurde oder mit der ich noch ausgestattet werde. Es ist nicht leicht zu erkennen, was man tun muss, um im Leben Zugang zur Macht Gottes zu haben. Ich habe aber festgestellt, dass es möglich ist, wenn wir etwas mit unserem Verstand durcharbeiten und dafür beten, vom Heiligen Geist erleuchtet zu werden. Elder Richard G. Scott hat uns eine klare Definition von der Macht Gottes gegeben. Es ist die Kraft, mehr zu schaffen, als wir alleine schaffen könnten. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass unser Herz und sogar unsere Seele vom Wort Gottes erfüllt sind und der Glaube an Jesus Christus unser Fundament ist, wenn wir in diesen schwierigen Zeiten die Macht Gottes in Anspruch nehmen wollen. Wenn wir das Wort Gottes und den Glauben an Jesus Christus nicht tief in unser Herz dringen lassen, können wir unser Zeugnis und unseren Glauben verlieren und haben dann möglicherweise keinen Zugang mehr zu der Macht und Kraft, die Gott uns geben möchte. Oberflächlicher Glaube ist nicht ausreichend. Nur wenn der Glaube und das Wort Gottes unser Innerstes erfüllen, können wir standhalten und Zugang zur Macht Gottes haben. Als unsere Kinder noch bei uns lebten, ermunterten meine Frau und ich, jedes von ihnen ein Musikinstrument zu erlernen. Unsere Kinder durften jedoch nur dann Musikunterricht nehmen, wenn sie ihre Schuldigkeit taten und täglich übten. Eines Samstags wollte unsere Drittälteste gern mit Freunden spielen, hatte jedoch noch nicht Klavier geübt. Da ihr klar war, dass sie versprochen hatte, 30 Minuten zu üben, wollte sie einen Timer einstellen, denn sie wollte nicht eine Minute länger als nötig üben. Auf dem Weg zum Klavier blieb sie kurz beim Mikrowellenherd stehen und drückte ein paar Knöpfe. Doch statt den Timer einzustellen, stellte sie die Kochfunktion der Mikrowelle auf 30 Minuten und drückte die Starttaste. Nachdem sie etwa 20 Minuten geübt hatte, ging sie wieder in die Küche, um nachzusehen, wie viel Zeit noch übrig war, und stellte fest, dass der Mikrowellenherd brannte. Sie lief dann in den Garten, wo ich bei der Gartenarbeit war, und rief: "Das Haus brennt!" Ich lief schnell ins Haus und stellte fest, dass in Wahrheit der Mikrowellenherd in Flammen stand. Damit unser Haus nicht abbrannte, griff ich hinter die Mikrowelle, zog den Stecker heraus und hob die brennende Mikrowelle am Netzkabel von der Arbeitsplatte. In der Hoffnung, der Held des Tages zu sein, der unser Haus gerettet hat, schwenkte ich die brennende Mikrowelle mit dem Netzkabel im Kreis, um sie mir vom Leib zu halten, ging so wieder in den Garten und schleuderte die Mikrowelle mit noch mehr Schwung auf den Rasen. Dort konnten wir das Feuer mit einem Schlauch löschen. Was war schiefgelaufen? Ein Mikrowellenherd braucht etwas, was Energie in sich aufnimmt. Wenn nichts in ihm ist, was Energie in sich aufnehmen kann, nimmt der Herd selbst die Energie in sich auf und wird heiß. Er kann dann Feuer fangen und sich selbst in Schutt und Asche legen. Unser Mikrowellenherd ging vollständig in Flammen auf und verbrannte, weil nichts in ihm war. Gleichermaßen können diejenigen, die tief im Herzen glauben und das Wort Gottes haben, die feurigen Pfeile, die der Widersacher gewiss aussenden wird, um uns zu vernichten, neutralisieren und überwinden. Andernfalls halten unser Glaube, unsere Hoffnung und unsere Überzeugung womöglich nicht stand. Wie bei dem leeren Mikrowellenherd könnte das unser Ende bedeuten. Ich habe erkannt, wenn das Wort Gottes tief in meiner Seele verankert ist und der Glaube an den Herrn Jesus Christus und sein Sühnopfer hinzukommt, kann ich die Macht Gottes in Anspruch nehmen und den Widersacher und alles, womit er nach mir werfen mag, zu überwinden. Wenn wir vor Herausforderungen stehen, können wir auf dieser Verheißung vertrauen, die der Herr durch Paulus gegeben hat. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir wissen, dass der Erretter in seiner Kindheit heranwuchs und stark wurde. Erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Wir wissen, als er älter wurde, wuchs er heran. Seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Und wir wissen, dass zu Beginn seines Wirkens seine Zuhörer außer sich vor Staunen über seine Lehre waren, denn er redete mit Vollmacht. Durch Vorbereitung erlangte der Erretter mehr Macht und Kraft und konnte allen Versuchungen des Satans widerstehen. Wenn wir dem Beispiel des Erretters folgen und uns durch das Studium des Wortes Gottes und die Vertiefung unseres Glaubens vorbereiten, können auch wir die Macht Gottes in Anspruch nehmen, um Versuchungen zu widerstehen. In der jetzigen Zeit, in der Versammlung nur eingeschränkt und der regelmäßige Tempelbesuch gar nicht möglich sind, habe ich es mir sogar zur Aufgabe gemacht, mich mit der Macht Gottes, die wir erlangen, wenn wir Tempelbündnisse eingehen und halten, auch weiterhin zu befassen und mehr darüber zu erfahren. Wie es im Weihungsgebet für den körperlichen Tempel verheißen wird, verlassen wir den Tempel mit der Macht Gottes ausgerüstet. Mit der Macht, die Gott denen zukommen lässt, die Tempelbündnisse eingehen und halten, ist kein Verfallsdatum verbunden. Auch wird der Zugang zu dieser Macht während einer Pandemie nicht eingeschränkt. Der Einfluss seiner Macht wird in unserem Leben nur dann geringer, wenn wir unsere Bündnisse nicht halten und nicht so leben, dass wir stets würdig sind, seine Macht zu empfangen. Als ich mit meiner lieben Frau als Mitarbeiterin Missionspräsident in Thailand, Laos und Myanmar war, haben wir dort miterlebt, wie die Macht Gottes denen zukommt, die im Tempel heilige Bündnisse eingehen und dann halten. Der allgemeine Fonds zur Unterstützung von Tempelbesuchern hat vielen Mitgliedern in diesen drei Ländern den Tempelbesuch ermöglicht, nachdem sie selbst ihr Möglichstes getan, Opfer gebracht und sich vorbereitet hatten. Ich weiß noch, wie wir uns mit einer Gruppe von 20 treuen Heiligen aus Laos an einem Flughafen in Bangkok in Thailand trafen, um ihnen zu helfen, zu einem anderen Flughafen in Bangkok zu gelangen, damit sie ihr Flugzeug nach Hongkong erreichten. Diese Mitglieder waren voller Begeisterung, endlich auf der Reise zum Haus des Herrn zu sein. Als wir diese guten Heiligen bei ihrer Rückkehr trafen, war es offenkundig, dass sie im Evangelium gereift waren und damit einhergehend mehr Macht und Kraft erlangt hatten, weil sie im Tempel das Endowment empfangen hatten und Bündnisse mit Gott eingegangen waren. Diese Heiligen waren zweifellos mit seiner Macht ausgerüstet, aus dem Tempel hinausgegangen. Diese Macht und Kraft mehr zu schaffen, als sie alleine schaffen konnten, hat es ihnen ermöglicht, die Schwierigkeiten zu überwinden, die die Mitgliedschaft in der Kirche in ihrem Heimatland mit sich bringt, sowie hinauszugehen und überaus große und herrliche Nachricht in Wahrheit hinauszutragen. Und so bauen sie nun das Reich des Herrn in Laos weiter auf. Vertraut jeder von uns während der Zeit, in der wir nicht in den Tempel gehen können, auf die Bündnisse, die wir im Tempel eingegangen sind, um seinem Leben eine klare, gleichbleibende Richtung zu geben? Wenn wir diese Bündnisse halten, bekommen wir eine Vorstellung von der Zukunft, verbinden Erwartungen damit und nehmen uns fest vor, durch unsere Treue würdig zu sein, alles zu empfangen, was der Herr verheißen hat. Ich bitte Sie, sich um die Macht und Kraft zu bemühen, die Gott ihnen geben möchte. Ich bezeuge, wenn wir uns um diese Macht und Kraft bemühen, wird uns noch viel stärker bewusst, wie viel Liebe unser Vater im Himmel für uns empfindet. Ich bezeuge, weil der Vater im Himmel Sie und mich liebt, hat er seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, als unseren Erretter und Erlöser zu uns gesandt. Ich gebe Zeugnis für Jesus Christus, ihn, der alle Macht und Vollmacht hat, im Namen Jesu Christi. Amen.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, wir alle und natürlich auch ich brennen darauf, die Schlussansprache unseres geliebten Propheten, Präsident Russell M. Nelson, zu hören. Dies war eine herrliche Konferenz. Es war aber auch schon das zweite Mal, dass sie wegen der Covid-19-Plage in einem etwas anderen Rahmen stattfand. Wir sind dieser Seuche so überdrüssig, es ist einfach zum Haare raufen. Offensichtlich haben einige meiner Brüder schon damit angefangen. Bitte seien Sie versichert, dass wir ständig für diejenigen beten, die auf irgendeine Weise von der Pandemie betroffen sind. Vor allem für jene, die einen geliebten Menschen verloren haben. Wir sind uns alle einig, dass das alles schon viel zu lange dauert. Wie lange warten wir auf Befreiung von den Bedrängnissen, die uns ereilen? Wie sieht es bei unseren ganz persönlichen Herausforderungen aus, wenn wir warten und warten und die ersehnte Hilfe sich alle Zeit der Welt lässt? Warum dauert das so lange, wenn wir meinen, die Last sei mehr, als wir ertragen können? Wenn wir uns solche Fragen stellen, können wir mit etwas Anstrengung den Hilferuf eines anderen hören, der aus einer feuchten, dunklen Gefängniszelle in einem der kältesten Winter erschallte, den diese Gegend bis dahin jemals zu verzeichnen hatte. O Gott, wo bist du? Hören wir aus den Tiefen des Gefängnisses zu Liberty. Und wo ist das Gezelt, das dein Versteck bedeckt? Wie lange noch wird deine Hand sich zurückhalten? Wie lange noch, o Herr, wie lange noch? Wir sind also nicht die Ersten und werden auch nicht die Letzten sein, die solche Fragen stellen, wenn uns Sorgen erdrücken oder ein Schmerz nicht aus unserem Herzen weichen will. Ich will jetzt nicht über Pandemien oder Gefängnisse sprechen, sondern über Sie, Ihre Familie und Ihre Mitmenschen, die vor einer Unmenge Herausforderungen stehen. Ich spreche über die Sehnsucht vieler, die gerne verheiratet wären, es aber nicht sind. Und derer, die zwar verheiratet sind, sich jedoch wünschen, die Beziehung wäre ein wenig mehr celestialer Art. Ich spreche über diejenigen, die mit dem unerwünschten Auftreten einer schweren Krankheit, die womöglich unheilbar ist, zurechtkommen müssen oder die ihr Leben lang mit einem Gendefekt zu kämpfen haben, gegen den man nichts tun kann. Ich spreche über den steten Kampf mit psychischen und geistigen Störungen, die schwer auf den vielen Menschen lasten, die darunter leiden, und auch auf denen, die einen nahestehenden Menschen darunter leiden sehen. Ich spreche über die Armen, von denen der Erretter gesagt hat, wir dürften sie nie vergessen. Und ich spreche über diejenigen von ihnen, die darauf warten, dass ein Kind, ganz gleich welchen Alters, wieder zurückkehrt, wenn es trotz all ihrer Gebete einen anderen Weg eingeschlagen hat, als sie es sich gewünscht hätten. Mir ist auch klar, dass selbst diese lange Liste mit Dingen, auf die der ein oder andere wartet, nicht die großen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Sorgen anspricht, vor denen wir alle gemeinsam stehen. Unser Vater im Himmel erwartet zweifelsohne, dass wir diese quälenden Probleme angehen, die die ganze Gesellschaft betreffen und auch unsere ganz individuellen Herausforderungen. Und doch werden wir es manchmal erleben, dass selbst unsere größten geistigen Anstrengungen und aufrichtigen, flehentlichen Gebete nicht den Erfolg bringen, den wir uns ersehnt haben. Sei es bei den großen weltweiten Problemen oder bei unseren kleinen individuellen. Während wir uns also gemeinsam darum bemühen und darauf warten, dass einige unserer Gebete beantwortet werden, gebe ich Ihnen eine Verheißung als Apostel, dass diese Gebete gehört und beantwortet werden. Aber vielleicht nicht zu der Zeit oder auf die Art und Weise, wie wir es uns wünschen. Aber sie werden immer beantwortet, zu der Zeit und auf die Art und Weise, wie ein allwissender und ewig mitfühlender Vater sie beantworten wird. Meine lieben Brüder und Schwestern, seien Sie sich bitte der Tatsache bewusst, dass ihm, der nicht schlummert oder schläft, das Glück und die Erhöhung seiner Kinder, die irgendwann kommen wird, wichtiger ist als alles andere, was ein göttliches Wesen sonst noch zu tun hat. Er ist in Herrlichkeit die reine Liebe in Person. Und barmherziger Vater ist sein Name. Wenn das so ist, mögen Sie jetzt sagen, sollten seine Liebe und Barmherzigkeit dann nicht einfach unser eigenes rotes Meer teilen und uns ermöglichen, trockenen Fußes unsere Schwierigkeiten zu durchschreiten? Müsste er dann nicht auch im 21. Jahrhundert Seemöwen senden, die von irgendwoher angeflogen kommen und all die lästigen Heuschrecken des 21. Jahrhunderts verschlingen? Die Antwort darauf lautet ja. Gott kann auf der Stelle Wunder tun. Aber früher oder später werden wir feststellen, dass nur er allein bestimmt, was wann in unserem Erdenleben geschieht. Er hat für jeden Einzelnen von uns einen eigenen Zeitplan. Für jeden Kranken, der am Teich Bethesda augenblicklich geheilt wird, muss jemand anders 40 Jahre in der Wüste verbringen und darauf warten, das verheißene Land zu betreten. Für jeden, der wie Nephi und Lehi aufgrund seines Glaubens von Gott beschützt wird, indem er von einer Feuerflamme umschlossen wird, gibt es einen Abinadi, der wegen seines Glaubens in den Flammen eines Scheiterhaufens den Feuertod erleidet. Und wir wissen ja noch, dass der Elia, der zum Zeugnis gegen die Baalspriester im Handumdrehen Feuer vom Himmel herabrufen konnte, derselbe Elia ist, der es ertragen musste, dass es jahrelang nicht regnete und der eine Zeit lang nur von den dürftigen Happen lebte, die ein Rabe mit seinen Krallen tragen konnte. Ich vermute mal, dass es sich dabei nicht gerade um ein Happy Meal handelte. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Glaube bedeutet, Gott zu vertrauen, in guten wie in schlechten Zeiten. Selbst wenn wir Leid ertragen müssen, bis wir sehen, wie sein Arm um unsertwillen offenbar wird. Das kann in unserer modernen Welt schwierig sein. Denn viele glauben inzwischen, dass das höchste Gut im Leben darin bestehe, allen Schmerz zu vermeiden und dass niemand jemals wegen irgendetwas leiden sollte. Doch diese Annahme führt niemals zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Ich entschuldige mich bei Elder Neil A. Maxwell, dass ich es wage, ein wenig abzuwandeln, was er einmal gesagt hat. Auch ich glaube, dass unser Leben nicht mit Glauben gefüllt und dabei frei von Stress sein kann. Wir können nun mal nicht naiv durchs Leben tanzen, noch ein Glas Limonade trinken und dabei sagen, Herr, schenke mir all deine erstrebenswertesten Tugenden, aber pass auf, dass du mir weder Kummer noch Leid noch Widerstände bescherst. Bitte lass nicht zu, dass jemand mich nicht mag oder mich hintergeht und lass vor allem niemals zu, dass ich mich von dir oder meinen Lieben verlassen fühle. Ja, Herr, halte unbedingt jede Art der Erfahrung von mir fern, die dich zu einem göttlichen Wesen gemacht hat. Doch wenn die holprige Fahrt aller anderen vorbei ist, lass mich bitte zu dir
und bei dir wohnen, wo ich dann damit prahlen kann, wie ähnlich wir uns doch in unseren Stärken und unserem Charakter sind, während ich auf meiner Wolke aus bequemem Christsein dahinschwebe. Meine lieben Brüder und Schwestern, das Christsein schenkt Trost, aber bequem ist es oft nicht. Der Weg zu Heiligkeit und Glück hier und im künftigen Leben ist lang und manchmal auch steinig. Dafür braucht man Zeit und Beharrlichkeit. Doch natürlich ist der Lohn dafür gewaltig. Diese Wahrheit wird im Buch Mormon, im 32. Kapitel des Buches Alma, ganz deutlich und überzeugend dargelegt. Dort erklärt dieser große hohe Priester, wenn mit dem Wort Gottes nur ein Samenkorn in unser Herz gepflanzt wird und wenn wir es dann gießen, von Unkraut befreien, nähren und gute Bedingungen schaffen, dann wird es in der Zukunft einmal Frucht hervorbringen, die höchst kostbar ist, süßer als alles Süße. Und wenn man davon isst, hat man nie wieder Durst oder Hunger. In diesem bemerkenswerten Kapitel stehen viele Lehren. Doch ihnen allen gemein ist die Kernaussage, dass das Samenkorn genährt werden muss und man warten muss, bis es gewachsen ist. Mit gläubigem Auge schauen wir nach seiner Frucht aus. So heißt es. Für unsere Ernte, so sagt Alma, brauchen wir Geduld. Kein Wunder, dass er am Ende seiner bemerkenswerten Belehrung dreimal dazu aufruft, beim Nähren des Wortes Gottes in unserem Herzen Eifer und Geduld an den Tag zu legen und, wie er sagt, mit Langmut zu warten, bis der Baum euch Frucht hervorbringt. Covid und Krebs, Zweifel und Verzweiflung, Probleme mit den Finanzen und der Familie. Wann werden diese Lasten von uns genommen? Die Antwort lautet: nach einer Weile. Wir brauchen Geduld. Ob wir nur wenig oder viel Geduld brauchen, liegt nicht immer in unserer Hand. Doch dank der Gnade Gottes werden diejenigen gesegnet, die am Evangelium Jesu Christi festhalten. Diese Angelegenheit wurde vor langer Zeit in einem abgeschiedenen Garten und auf einem für alle zugänglichen Hügel in Jerusalem geregelt. Nun hören wir gleich von unserem geliebten Propheten. Wenn er diese Konferenz schließt, denken wir an das, was Russell Nelson sein ganzes Leben lang bewiesen hat. Die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adlern wachsen ihnen Flügel. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Ich bete dafür, dass jeder von Ihnen, der sich wünscht, von seinen Sorgen und seinem Kummer befreit zu werden, nach einer Weile, früher oder später, diese Segnungen erhalten möge. Ich gebe Zeugnis für Gottes Liebe und für die Wiederherstellung seines herrlichen Evangeliums, das auf die eine oder andere Weise die Lösung für jedes Problem ist, dem wir im Leben begegnen. Im erlösenden Namen Jesu Christi. Amen.
At the conclusion of the conference, we express sincere appreciation.
Bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlungen vorzubereiten. Wir danken allen, die uns zu uns gesprochen oder uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser geschätzter Prophet, Präsident Russell M. Nelson. Nach seinen Worten schließt der Chor die Konferenz mit dem Lied »Gott sei mit euch«. Das Schlussgebet spricht dann Bruder Jan E. Newman, zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule. Die Konferenz wird dann vertagt.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, diese zwei Konferenztage waren herrlich. Ich bin dankbar für die Musik und ich bin einverstanden mit Elder Holland, dass alles ansprach und die Musik vom Herrn inspiriert waren. Ich bin dankbar für alle, die hier daran teilgenommen haben. Im Laufe der Versammlungen habe ich vor meinem inneren Auge gesehen, wie Sie die Konferenz verfolgen. Ich habe den Herrn gebeten, mir zu zeigen, was Sie empfinden, worüber Sie sich Sorgen machen oder wofür Sie eine Lösung finden möchten. Ich habe mich gefragt, was ich zum Abschluss dieser Konferenz sagen könnte, was Sie mit dem Optimismus für die Zukunft ausstatten würde, den der Herr Ihnen zweifellos mitgeben möchte. Wir leben in einer herrlichen Zeit, die von den Propheten jahrhundertelang vorausgesehen wurde. Dies ist die Evangeliumszeit, in der den Rechtschaffenen keine geistige Segnung vorenthalten wird. Trotz des Aufruhrs in der Welt möchte der Herr, dass wir mit freudiger Erwartung in die Zukunft blicken. Treten wir doch nicht auf der Stelle, weil uns die Gedanken an gestern festhalten. Die Sammlung Israels kommt voran. Der Herr Jesus Christus leitet die Angelegenheiten seiner Kirche und sie wird seine göttlichen Absichten verwirklichen. Die Herausforderung für Sie und mich besteht darin, dafür zu sorgen, dass jeder von uns sein göttliches Potenzial verwirklicht. Heutzutage hört man oft von einem neuen Normalzustand. Wenn Sie einen neuen Normalzustand wirklich annehmen wollten, bitte ich Sie, Ihr Herz, Ihren Sinn und Ihre Seele zunehmend dem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus zuzuwenden. Lassen Sie dies zu Ihrem neuen Normalzustand werden. Nehmen Sie Ihren neuen Normalzustand an, indem Sie jeden Tag umkehren. Bemühen Sie sich darum, in Gedanken, Wort und Tat immer reiner zu werden. Dienen Sie anderen geistig, richten Sie Ihren Blick stets auf die Ewigkeit. Machen Sie Ihre Berufungen groß und erleben Sie, trotz aller Herausforderungen, meine lieben Brüder und Schwestern, jeden Tag so, dass Sie besser vorbereitet sind, vor Ihren Schöpfer zu treten. Deswegen haben wir schließlich Tempel. Die heiligen Handlungen und Bündnisse des Herrn bereiten uns auf das ewige Leben vor, die größte aller Segnungen Gottes. Wie Sie wissen, erfordert die Corona-Krise eine vorübergehende Schließung unserer Tempel. Dann begannen wir eine sorgfältig abgestimmte, schrittweise Wiedereröffnung. In Stufe 2, in der sich nun viele Tempel befinden, sind tausende Ehepaare gesiedelt worden und tausende haben in den letzten Monaten ihren Daumen empfangen. Wir freuen uns auf den Tag, da alle würdigen Mitglieder der Kirche wieder in einem heiligen Tempel ihren Vorfahren dienen und Gott verehren können. Ich habe nun das Vergnügen, Pläne für den Bau von 6 neuen Tempeln ankündigen zu dürfen. Sie werden an den folgenden Standorten entstehen: Talara, Kiribati, Port Vila, Vanuatu, Linden, Utah, in Guatemala, in Sao Paulo Ost, in Brasilien und Santa Cruz in Bolivien.
Wir werden diese Tempel bauen und pflegen und beten dafür, dass auch jeder von ihnen sich erbauen und pflegen möge, um würdig zu sein, den heiligen Tempel zu betreten. Und nun segne ich Sie, meine lieben Brüder und Schwestern, dass der Friede des Herrn Jesus Christus Sie erfüllen möge. Sein Friede übersteigt das Verständnis von uns Sterblichen. Ich segne Sie mit dem verstärkten Wunsch und der Fähigkeit, die Gesetze Gottes zu befolgen. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie das tun, werden Sie mit Segnungen überschüttet. Mit mehr Mut, zunehmender persönlicher Offenbarung, größerer Eintracht bei Ihnen daheim und Freude, selbst inmitten von Ungewissheit. Mögen wir gemeinsam vorangehen, um unseren göttlichen Auftrag zu erfüllen, uns selbst und die Welt auf das zweite Kommen des Herrn vorzubereiten. Dafür bete ich in liebevoller Zuneigung zu Ihnen und im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Dear Heavenly Father, at the close of this general conference,
zum Ende dieser Konferenz, danken wir dir für die Segnungen, die Lehren, die wir hier hören durften von deinen Dienern und dass wir sie bestätigen konnten. Wir danken dir für die Bekanntmachung der Tempel und die großartigen Segnungen, die durch diese Arbeit, die Erlösungsarbeit kommt. Wir danken dir für deinen Sohn. Wir lieben ihn und setzen unseren Glauben und unser Vertrauen an ihn. Vater, wir ersehnen den Tag, in dem er zurückkommt mit seinen heiligen Engeln. Was für ein gesegneter Tag, wo es kein Leid mehr gibt und keinen Tod, wo er uns die Tränen von unseren Wangen wischt. Wir möchten voranschreiten und dein Werk auf dieser Erde aufbauen und Israel sammeln, jedes Herz vorbereiten, ihn zu empfangen. Und wir sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the Sunday afternoon session of the
Sonntagnachmittagsversammlung der 190. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.